Ich predige heute Morgen über einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief, wo es um Jesus geht, um seine Nähe zu uns. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel hindurchgegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns am Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der mit unseren Schwachheiten nicht Mitgefühl haben könnte, vielmehr einen, der in allem auf gleiche Weise versucht worden ist wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Zuversicht zum Thron der Gnade hinzugehen, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Ich weiß nicht, ob Sie die Redensart kennen oder sie vielleicht schon selbst gebraucht haben. Wenn es jemand schlecht geht und der andere ihm einen guten Ratschlag gibt und er dann sagt, wenn Sie in meiner Lage wären, dann würden Sie auch ganz anders reden. Es ist interessant, wenn ich in der Lage eines anderen wäre, was wäre dann? Es ist klar, auch der Paulus spricht mal davon, dass er getröstet wurde in einer sehr schwierigen Lage und deshalb bereit ist, andere zu trösten. Das heißt, wenn ich die Lage selber durchgemacht habe, habe ich mehr Verständnis für den anderen und das, was ich sage, hat mehr Glaubwürdigkeit. Wie ist das bei Gott? Ist er der unbewegte Beweger, der so über den Sternenzelt thront, der alles mal in Szene gesetzt hat und jetzt läuft es irgendwie, aber im Prinzip ist er weit weg? Hier heißt es von Jesus, dass er die Himmel durchschritten hat. Wir haben ja vorhin das Glaubensbekenntnis gesprochen, auch wenn das manchmal vielleicht so ein bisschen automatisch abläuft mit seinen Worten. Da ist hier die Rede davon, dass er sozusagen herunterkam und dass er dann wieder hoch ging. Er hat also die Himmel in beiden Richtungen durchschritten, zu uns herunter und auch wieder zurück. Es gibt eine Oper von Lortzing, manche hat sie vielleicht gesehen, Zar und Zimmermann, wo Peter der Erste in diesem Stück in Holland als Zimmermann arbeitete, dieser Zar ganz unerkannt in Alltagskleidung, sich dann auch noch verliebt hat, es lief nicht so ganz glatt, aber am Ende dann als Zar wieder zurückging und auch noch ein paar Dinge in Bewegung setzte, der konnte dann sagen, ich kenne das Leben der normalen Leute, ich habe es selber gelebt. Jesus könnte das auch so sagen, ich bin in diese Rolle eines Menschen gekommen und kenne ganz genau eure Probleme, wobei ich vermute, wenn es hier heißt, dass es um Versuchungen ging, dass Jesus noch weit mehr versucht wurde als wir, weil der Feind Gottes ja mehr Interesse hat, den Sohn Gottes zu Fall zu bringen, als Sie oder mich, obwohl er da natürlich auch dran interessiert ist. Ich weiß nicht, was Sie unter Sünde verstehen. Herr Polenske vorhin versuchte das ja so zu erklären, dass eben Sünde Trennung ist zwischen Gott und uns. Ich denke bei Sünde oft oder immer mehr an einen Bibelvers in 1. Mose 3, Vers 5 im Garten Eden, wo die Schlange sagt, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das heißt, Sünde bedeutet, dass sich der Mensch an die Stelle Gottes setzt. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist ja das Wesen des Humanismus, wie wir das kennen. Der Mensch sitzt im Mittelpunkt. Und er bestimmt dann, was gut und falsch ist. Auf gut Deutsch, hinter jeder Sünde steckt Hochmut. Ich führe selber Regie. Und Jesus war ohne Sünde, das heißt, er hatte keinen Hochmut, sondern er war bereit, Gott zu dienen. Und er war, obwohl er der Chef eigentlich war, demütig und sanftmütig. Interessant ist, dass hier etwas von Mitgefühl steht, mit unseren Schwachheiten. Das Wort Mitgefühl heißt griechisch Sympathien. Sie hören das Fremdwort Sympathie heraus. Sympathie heißt ja, dass man irgendwie gefühlsmäßig sich zu jemand hingezogen fühlt. Und so hat Jesus Mitgefühl mit uns, weil er diese Lage kennt, allerdings ist er durchgekommen ohne Sünde. Ja, schauen wir mal, wo er da durchkam und ob das auch für uns etwas bedeutet. Wir wissen, Matthäus 4, am Anfang wurde er in dreifacher Weise versucht, eigentlich drei grundlegende Versuchungen. Die erste Versuchung war dann in der Wüste, dass dieser Feind Gottes ihm sagte, bist du Gottes Sohn? Das heißt, du musst dich selbst beweisen, wenn du es bist. Ich weiß nicht, ob andere Leute Ihnen als Christen schon mal vorgeschrieben haben, was Sie tun müssen, wenn Sie ein Christ sind. Es gibt ja Leute, die immer ganz genau wissen, was man als Christ zu tun und zu lassen hat. Ja, bist du Gottes Sohn? Manchmal versuchen wir aber auch, uns selbst zu beweisen vor anderen, dass die Achtung haben vor uns und sagen, ja, ja, gut, der macht das schon. Bist du Gottes Sohn, dann verwandle Steine in Brot. Das heißt, dann beweise dich auf dem sozialen Feld. Und das Zweite, bist du Gottes Sohn, dann spring hier von dieser Zinne des Tempels herunter. Das heißt, dann zieh mal eine Schau ab, dass die Leute applaudieren und sich wundern, dass dir nichts passiert. Ich weiß nicht, wer von uns in seinem Leben schon mal angegeben hat, um sich selber darzustellen. Oder ich müsste eher umgedreht fragen, wer noch nie angegeben hat, wer Dinge noch nie überzogen dargestellt hat, um selber besser dabei dazustehen. Er musste sich nicht beweisen, sondern er sagt dann dieser Schlange, diesem Versucher, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort Gottes. Und das wäre ein wirksames Mittel gegen Versuchung, Gottes Wort zu lesen, zu leben, kennenzulernen, sich einzuprägen, damit es sich im Leben ausprägt. Das war der erste Punkt, eine Versuchung bei Jesus. Ein zweiter in dieser Richtung lief, er sollte diesen Feind Gottes anbeten, dann würde er die Macht über die ganze Erde bekommen. Klar, in der Bibel gilt der Feind Gottes als Fürst dieser Welt. Das heißt, der hat tatsächlich die Vollmacht, diese Macht irgendjemand anders zu übertragen. Und Jesus ist klar, dass Besitz und Macht nicht alles ist, sondern er sagt, dass wir Gott dienen sollen. Das sei das Entscheidende. Und da würde der richtige Einfluss gewinnen und nicht nur Macht und Besitz. Gestern war gerade in der Zeitung, die wir lesen, eine Aufstellung der reichsten Männer der Erde, die also es nun zu Macht und Besitz gebracht haben. Kleiner Test, wer ist der reichste Mann? Bill Gates. Mit 46 Milliarden Dollar, geschätzter Vermögenssumme. An der dritten Platz kommt schon ein Deutscher, allerdings nur noch mit der Hälfte der Summe, 23 Milliarden, Karl Albrecht von Aldi, der eine Bruder. Und abgeschlagen auf Platz 50 mit 7 Milliarden ist dann Oetker. Und gut, dann geht es irgendwo so weiter. Interessant wäre, wenn Gott so eine Liste schreiben würde. Wer da in seinen Augen als reich vor Gott dastehen würde und vorne wäre. Und wer dann käme? Wahrscheinlich laute Namen, die wir gar nicht kennen, die aber bei Gott eine Rolle spielen, weil es Menschen sind, die Gott dienen und nicht Macht und Besitz. Wobei ich jetzt nicht gegen solche Leute wäre, ja, sie haben sicher gearbeitet, um das zu erreichen, sondern es geht nur darum, das ist nicht der Sinn des Lebens. Der liegt darin, Gott zu dienen. Ja, interessant ist aber, dass die Christen, obwohl sie nicht Macht und Besitz im Zentrum ihres Lebens als Sinn des Lebens erkennen, trotzdem das Römische Reich erobert haben. Nach 3 Jahrhunderten war das Römische Reich, selbst der Kaiser hat sich zum Christentum bekannt und sie haben ohne Gewalt eine Weltmacht unterwandert, das ist das falsche Wort, irgendwie von unten her gewonnen. Ja, also nicht Besitz und Macht, wobei das nicht verboten ist, beides zu haben, sondern Gott zu dienen ist der Sinn des Lebens. Ja, dann ließ er sich nicht von seiner Familie manipulieren. Ich weiß nicht, wie ihre Familie ist, aber da versucht man ja oft den anderen so ein bisschen in die Richtung zu bringen, die man selber möchte. Seine Familie wollte Jesus ja wieder an Bord der Familie holen, weil sie dachten, der Mensch ist religiös ein bisschen durchgeknallt, würden wir heute sagen. Aber er hat sich nicht zurückholen lassen, sondern hat weitergemacht. Familie kann einem leicht Schuldgefühle vermitteln, indem sie irgendwelche Forderungen stellt, die man vielleicht nicht erfüllt. Oder wenn man sich für Gott einsetzt, sagt, jetzt schmeiß doch dein Geld nicht zum Fenster raus, verwende es lieber für uns und verbring deine Zeit nicht nur beim Pfarrer, stell dir doch gleich ein Bett dahin, sondern geh auch hier und verwende deine Zeit für andere Dinge. Solche Vorwürfe gibt es ja gerade auch aus der Familie heraus. Aber Jesus fragte nur, was ist der Wille Gottes? Das zählt und ließ seine Familie stehen. Er war sicher nicht gegen die Familie, aber er ließ sich nicht von ihr manipulieren. Ja, er ließ sich auch nicht von seinen Freunden vereinnahmen, auch nicht, wenn aus ihnen die Stimme des Versuchers sprach. Er macht immer so eine öffentliche Umfrage, wer bin ich, was meinen die Leute? Und da sagen ihm seine Freunde, die Jünger, Die einen halten dich für einen Prophet, die anderen für was weiß ich, den auferstandenen Johannes den Täufer, der vorher umgebracht wurde. Und er fragt, für wen haltet ihr mich? Und der Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des Hochgelobten. Und das stimmt ja auch, das war ein klares Bekenntnis. Und Jesus sagt, gut, und du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wobei der Felsen nicht Petrus ist, sondern der Felsen ist Jesus. Petrus ist ein Baustein auf diesem Felsen. Ja, und nach dieser klaren Aussage, dann verrät er seinen Freunden, dass er sterben wird. Und über den Tod zu sprechen, ist immer schwierig. In wie vielen Familien, wo jemand weiß, dass er sterben wird, kann er nicht darüber reden, weil es einfach die anderen irgendwie zu sehr betroffen macht. Aber er sprach darüber und seine Freunde haben das abgeblockt. Der Petrus sagte, das passiere dir ja nicht. Und er möchte ihn einfach abhalten von diesem Weg des Leidens, der vor ihm steht. Und Jesus reagiert sehr spontan und sagt, hinweg mit dir, nicht Petrus, sondern hinweg mit dir, Satan. Das heißt, er hört aus seinem Freund die Stimme Satans reden. Und das ist eigentlich ein guter Umgang mit Versuchungen, sie in Jesu Namen von sich zu weisen. Nicht, dass sie irgendeiner Person sagen, in Jesu Namen, jetzt verschwind mal hier. Aber diese Versuchungen kommen ja oft in der Gedankenwelt, wo irgendwelche Gedanken versuchen, sich festzusetzen bei ihnen. Und diesen Gedanken können sie sagen, in Jesu Namen verschwinde. In Jesu Namen weise ich diesen Gedanken von mir. Normalerweise ist er dann verschwunden. Ja, er ließ sich auch von Mutlosigkeit und Angst nicht überwinden. Spätestens im Garten Gethsemane, wo er wusste, jetzt wäre das ernst, hat er in seiner Angst alles in die Hände seines Vaters gelegt. Ich denke, eine Hauptversuchung ist die der Resignation, der Mutlosigkeit. Dass man sagt, es hat sowieso keinen Sinn, ich komme da nicht durch, ich komme nicht über den Berg, ich bleibe hängen. Aber Gott ist größer und er führt Schritt für Schritt weiter und es ist gut, alles in seine Hände zu legen. Ja, er ließ sich auch nicht von seinen Mitarbeitern zu hartem Handeln verleiten. Ja, die hätten gerne mal Feuer vom Himmel fallen lassen auf Leute, die Jesus nicht aufnehmen wollten. Also hart durchzugreifen, aber er hat es nicht gestattet. Er hat sie auch daran gehindert, Kinder wegzuschicken. Die sagten, was wollen die Kinder bei diesem bedeutenden Mann hier? Oder eine schreiende Frau hat er auch zu sich gelassen und hat ihr und ihrer Tochter geholfen. Er hat den Freunden auch keine Vorzugsstellung gegeben. Da waren zwei, die wollten rechts und links von ihm in der Ewigkeit neben dem Thron Gottes sitzen. Er sagt, das kann ich euch nicht versprechen und zusagen. Sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Das fand ich eine interessante Aussage. Wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Meine Frau und ich hatten mal bei einer Hochzeit mit einem engen Mitarbeiter einer politischen Dienststelle zu tun, als Gesprächspartner am Tisch. Und er war nicht also von der Ebene der Politik, sondern von einer Wirtschaftsebene dort tätig. Und er sagte, was mich an diesen Politikern stört, ist ein überzogenes Selbstwertgefühl. Fand ich interessant, das waren ja eigentlich seine mehr oder minder Arbeitgeber, aber er begegnete ihnen täglich. Und Jesus sagt, wenn du groß sein willst, dann nicht durch ein überzogenes Selbstwertgefühl, sondern wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Das ist auch für eine Gemeinde interessant. Wenn ich etwas tue, um wen geht es? Um mich? Um meine Meinung? Um Jesus? Um unsere Gemeinschaft. Wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Ja, er konnte also Versuchung bewältigen. Wir bleiben oft hängen, aber wenn wir hängen bleiben, gibt es Vergebung und auch Verständnis durch Jesus. Hier heißt es noch, dass er unser hoher Priester ist. Das heißt, er tritt für uns ein und er verbindet uns mit Gott und Gott mit uns. Ja, wie macht er das? Einmal, er verbindet Gott mit uns. In der Bibel steht, was viele nicht wissen, in Hebräer 9, Vers 22, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt bei Gott. Die meisten wissen das nicht und denken da auch nicht darüber nach. Deshalb wiederhole ich das. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Und wenn Gott vergeben möchte, muss Blut fließen. Und zwar eigentlich von einem fehlerfreien Opfer. Und kein Mensch könnte sein Leben Gott zum Opfer bringen, weil es nicht fehlerfrei ist. Der Einzige, der das konnte, war Jesus. Er war ohne Sünde, sagt er sogar seinen Gegnern, provozierend, weist mir eine Sünde nach. Das möchte ich mal jemand anders sagen, der könnte eine ganze Liste wahrscheinlich schreiben. Oder vielleicht ging es Ihnen ähnlich. Aber er war ohne Sünde und deshalb konnte er sein Leben als Opfer bringen. Und Gott schenkt uns seit dieser Zeit Vergebung, weil er dieses Opfer angenommen hat. Insofern ist bei Jesus die Ehe von Thron und Altar vollzogen. Nicht die Ehe, sondern die Verbindung von Thron und Altar. Auf dem Altar hat er sein Leben geopfert und seit dieser Zeit sitzt er jetzt erhöht auf dem Gnadenthron. Da gehören also Altar und Thron zusammen. Und wir haben dort Zugang zu diesem Gnadenthron. Wenn wir das begreifen, dann können wir ein Bekenntnis ablegen unseres Glaubens. Und hier heißt es, lasst uns am Bekenntnis festhalten. Ich kenne viele Leute, die begeistert waren von Gott, gerade junge Leute, Teenager, aber auch Erwachsene. Und viele Lebensgeschichten im geistlichen Bereich enden oder haben diesen einen Satz, es war einmal eine Begeisterung da bei mir, als ich auf einer Freizeit war. Ich habe einmal begeistert die Bibel gelesen. Ich habe mal begeistert die Lieder mitgesungen. Und das ist eine schöne Erinnerung der Jugend für viele unter uns. Aber in der Gegenwart habe ich dann keinen religiösen Zugang mehr zu Gott, so wie man das vornehm ausdrückt. Aber das ist schade, denn jemand, der wirklich zu Jesus gehört, der wird an diesem Bekenntnis festhalten, weil es von Jesus heißt, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Nicht nur der Anfänger für 3 Monate oder 3 Jahre, sondern der Vollende auch noch nach 30 Jahren oder, wenn es hochkommt, vielleicht 60 Jahren. Ja, wäre also interessant, gerade auch für junge Leute unter uns, kenne ich Jesus und nehme ich mir vor, an diesem Bekenntnis festzuhalten oder bin ich auch bereit, es wieder loszulassen. Jesus ist derjenige, der uns liebt, der uns Gnade schenkt und ich finde das schön, dieses wunderbare Lied, das Sie kennen, Amazing Grace, diese wunderbare Gnade Gottes. Und es wäre schön, wenn so etwas zu unserer Lebensmelodie würde, nicht nur einfach zu einem Lied, das wir gerne haben. Heute beginnt der Wahlmarathon in der Bundesrepublik, 14 Wahlen in einem Jahr. Gewählt ist, wer am meisten Stimmen hat. Das heißt, der kommt dann groß heraus. Bei Gott ist es anders. Da kommen nicht die groß heraus, die meisten Stimmen haben, sondern die Stimme Gottes haben, die er erwählt hat. Aus denen kann er etwas machen. Die letzten Tage war unser Bundeskanzler in Amerika bei dem mächtigsten Mann der Welt. Ich war heute Morgen noch, ich vermute viele von uns auch, nicht nur bei dem mächtigsten Mann der Welt, den kenne ich nicht, sondern bei dem Chef des Universums, mit dem habe ich gesprochen und mich darüber gefreut, dass ich ohne Verwaltungsbürokratie, ohne Dienstweg direkten Zugang habe zu ihm, zu jeder Zeit und sogar ohne Voranmeldung. Manchmal gibt es so einen Checkpot. Vor kurzem wurde gerade irgendjemand gesucht, der ihn geknackt hat, aber von seinem Glück nichts wusste. Ich weiß nicht, ob Sie ihn inzwischen gefunden haben. Bei Gott gibt es keinen Checkpot, wo man erst was einzahlen muss, damit es dann irgendeiner kriegt, sondern in dem Römerbrief steht Kapitel 10, Vers 12, er ist reich für alle, die ihn anrufen. Ja, finde ich großartig und alles, was wir von ihm bekommen, ist ein Geschenk. Hier heißt es, dass wir zu dem Gnadenthron hinzugehen können, zu rechtzeitiger Hilfe, um Barmherzigkeit und Gnade zu finden, zu rechtzeitiger Hilfe. Es ist interessant, was rechtzeitig ist bei Gott. Wir denken oft irgendwo in einer schwierigen Lage, er hat mich vergessen. Irgendwo bin ich im Abseits gelandet, er beschäftigt sich gerade mit etwas anderem. Aber hier steht dieses Wort für rechtzeitig, Eukairos. Und in der Bibel gibt es 2 Begriffe für Zeit. Das eine ist Chronos, das kennen Sie, Chronologie, Chronometer. Das ist die Verlaufszeit, die läuft immer weiter. Und das andere ist Kairos, das ist die erfüllte Zeit, wo genau zur richtigen Zeit das Richtige passiert. Zum Beispiel als Jesus kam, hieß es, als die Zeit erfüllt war. Ja, genau zum richtigen Zeitpunkt kam er. Und wir haben manchmal den Eindruck, dass Gott uns vergisst. Aber hier steht von dieser Hilfe Eukairos, das heißt zur richtigen, guten Zeit, auch wenn wir das vielleicht nicht immer durchblicken, was das in Gottes Augen ist. Kommt seine Hilfe? Ich denke, die Hilfe Gottes fängt damit an, dass er jemand persönlich anredet und er spürt, ich brauche Christus in meinem Herzen. Die Bibel nennt das dann eine Wiedergeburt, dass er also sein Leben betend Jesus anvertraut. Ich gehöre zu dir. Und dann kommt Jesus in sein Leben. Der Heilige Geist kommt ebenso mit ihm und er wird ein Kind Gottes. Damit lernt er überhaupt diesen Gnadenthron kennen, denn wer Jesus nicht auf dem Gnadenthron kennenlernt, wird ihm auf dem Gerichtsthron begegnen am Ende der Zeit. Und das ist sicher keine schöne Begegnung, dieselbe Person in einer anderen Rolle. Aber wer glaubt, wird nicht gerichtet, steht in Johannes 3, Vers 18. Das heißt, wenn ich Jesus heute kennenlerne als meinen Erlöser, auf dem Gnadenthron begegne ich ihm nicht mehr auf dem Gerichtsthron. Und damit fängt die rechtzeitige Hilfe an, denn alles andere, was er mir sonst geben würde, wäre zwar auch wichtig, aber nicht das Entscheidende. Ja, er kann dann natürlich auch helfen bei rechtzeitiger Hilfe. Das kann eine richtige Arztdiagnose sein zur richtigen Zeit, um dann die passende Behandlung einzuleiten. Es kann finanzielle Hilfe sein. Es kann ein neuer Arbeitsplatz sein oder ein gelingendes Projekt in der Firma, für das man gebetet hat. Es kann eine Ermutigung sein für jemanden, der gerade durchhängt, die ein anderer ihm schenkt. Ja, es kann natürlich auch eine Heilung sein, aber es muss es nicht sein. Es kann auch eine Berufung sein in Mitarbeit. Ich war als Theologiestudent erst zu einem persönlichen Glauben an Jesus gekommen und ging dann in eine Gruppe, wo ich feststellte, die kümmern sich doch eigentlich gar nicht so stark um mich, sondern mehr um sich selbst. Und es war interessant, dann wollte ich gerade aus dieser Gruppe rausgehen, einer christlichen Studentengruppe. Und genau zu dem Zeitpunkt wurde ich gefragt, ob ich mich aufstellen lassen würde als Leiter für diese Gruppe im nächsten Semester. Ein interessanter Zeitpunkt. Ich wurde dann nicht erster, sondern zweiter Leiter von insgesamt dreien. Und ich denke, dadurch hat Gott mir das geistliche Leben gerettet. Denn wenn ich aus dieser Gruppe rausgegangen wäre am Anfang meines Glaubenslebens, hätte ich vielleicht heute nicht die Richtung, die ich gefunden habe, sondern hätte sie vielleicht bald wieder verloren. Gott kann also auch dadurch, dass er jemand in eine Verantwortung beruft, ihm zur richtigen Zeit einen richtigen Impuls geben, der ihn weiterbringt. Und das finde ich schön, wenn jemand spürt, was Gott mit ihm vorhat, wobei das meistens indirekt durch einen anderen kommt, der ihn anspricht und ihn irgendetwas mit hineinnimmt. Ja, wie Ihre Lebenssituation ist, weiß ich nicht. Es gibt sicher viele, die ungelöste Probleme heute Morgen mitbringen, aber Gott kennt sie. Und er weiß, wie er Schritt für Schritt weiterführt. Und wir können auch füreinander beten, also nicht nur für uns die rechtzeitige Hilfe erbeten, sondern auch für andere. Ich sprach gerade mit jemandem, der relativ schwer krank ist und gut, da gibt es noch keine Lösung. Aber er sagte, ich fühle mich von vielen Gebeten getragen. Das ist ja immerhin schon mal eine positive Zwischenlösung, wo jemand spürt, ich werde getragen. Da sind viele, die für mich beten. Bekannter Prediger Spurgeon, der in England eine eigene Kirche in London bauen ließ, weil alle Kirchen viel zu klein waren für die Massen, die ihn hören wollten, der führte einen Bekannten, der ihn da besuchte in der Gemeinde mal und sagte, ich will dir mal die Heizung zeigen von dieser Gemeinde. Und dann führte ihn in einen Nebenraum und da saßen ganz viele Beter, ich glaube sogar ein paar hundert, und sagte, das ist meine Heizung. Und wenn die heizen, dann ist in der Gemeinde wirklich Gutes, was sich entwickelt. Und diesen Betern sagt er, wenn er aufhört zu beten, sagt es mir, dann höre ich auf zu predigen. Es ist interessant, ein Bekannter von uns sagte mal vor Jahren schon, man merkt in einer Gemeinde, wofür gebetet wird und auch, wann das Gebet aufhört und auch, wofür nicht gebetet wird. Ganz interessant, ich denke, er hat recht. Die Frage, ob wir auch eine Heizung haben in der Gemeinde und auf wie viel Grad sie eingestellt ist, wie sie läuft und wann sie läuft. Die Frage, wer für Sie persönlich betet, für wen Sie beten, ja, wo Sie einem anderen zum Segen werden, durch das, was Sie ausdrücken. Man kann übrigens bei diesem Gnadenthron auch zu zweit auftauchen. Ich finde es hervorragend, wenn man mit dem eigenen Ehepartner zusammen beten kann. Viele können das nicht, aber man kann ja auch beten, dass es irgendwann mal beginnt. Oder vielleicht mit einem Freund kann man zusammen beten oder einer Freundin irgendwann einmal sich treffen in der Woche um mit ihr vor den Gnadenthron zu treten oder in einer ganzen Gruppe dorthin zu kommen. Es ist nie überfüllt. Ja, wenn ich das Ganze zusammenfasse, ging es mit der Frage los, wenn Sie in meiner Lage wären. Jesus war in unserer Lage, deshalb kann er uns sehr gut verstehen. Er kann uns helfen, er wurde versucht wie wir, aber ohne Sünde. Und deshalb kann er uns auch durch Versuchungen, durch Drucksituationen im Leben hindurch helfen. Er verbindet uns mit Gott von oben nach unten und unten nach oben und gibt uns Zutritt zum Gnadenthron. Den sehe ich nicht, aber ich kann ihn betend jederzeit erreichen und ich wünsche Ihnen und mir, dass wir dort viele gute Zeiten verbringen. Herr Jesus, du weißt, wo der Einzelne an diesem Morgen innerlich steht, was ihn beschäftigt oder auch bedrückt. Danke, dass du ihn kennst und verstehst und du möchtest einfach auch ein offenes Herz bei ihm finden, um dort selber Wohnung zu nehmen, aber auch um zu trösten, zu stärken, auch die Richtung zu weisen, in der du vorangehst und führst. Danke für diese Chance des Gebetes und dieser liebenden Verbindung von dir und auch zu dir. Amen.